Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Hallo Herr Wälzer. Wir haben letzte Woche ja darüber gesprochen, dass bei Antisemitismus in Deutschland viele Politiker oder Intellektuelle sofort zu etwas Ritualisiertem zurückgreifen. Oder einfach nur das Plädoyer, es darf keinen Platz für Antisemitismus geben, für viele scheinbar reicht. Ich habe mich in dieser Woche jetzt schon nochmal gefragt, wie kann man denn eigentlich anders damit umgehen?
Naja, ich glaube, die Frage ist eine ganz grundsätzliche. Also ich habe ja beim letzten Mal auch gesagt, einerseits reichen diese rituellen Einlassungen nicht. Andererseits ist denn der genauso rituell erfolgende Ruf nach Aufklärung und Bildung leider auch nicht zielführend. Und das muss man, glaube ich, mal erläutern, weil wir haben ja in der Bundesrepublik, Gott sei Dank, eine sehr gut ausgebaute Institutionenszene für politisch-historische Bildung. Also Gedenkstätten, Volkshochschulen, das, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, was die Kinder in der Schule lernen. So. Und das ist eigentlich alles ganz wunderbar, was versucht wird, dort zu vermitteln. Aber wir haben ja trotzdem dann leider den Befund, egal zu welchem Untersuchungszeitraum, wir haben halt diesen Sockel von 19 oder 20% von Menschen, die menschenfeindlich eingestellt sind, also mit dem Begriff von Wilhelm Heidmeier, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und in dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist Antisemitismus ein ganz ausgeprägter Zug. Punkt 1. Wenn diese ganzen Bildungsanstrengungen funktionieren würden, dann müsste das ja sich irgendwann mal verändern. Und der andere Punkt ist der, und da hat sich jetzt der Ahmad Mansur in der vergangenen Woche sehr häufig dazu geäußert in verschiedenen Medien, dass natürlich der Antisemitismus, der von islamistischer Seite auskommt, natürlich nochmal ein Problem ist, was on top ist. Und beide Themen, das wäre so mein Eindruck, sind aus unterschiedlichen Gründen so etwas tabuisiert. Man spricht nicht so gerne darüber, dass das möglicherweise trotz aller Anstrengungen nicht funktioniert. Der Zustand bessert sich nicht. Und der dritte Punkt, den ich dazu sagen würde, den haben wir aber das letzte Mal auch besprochen, ist, dass wir immer, wenn es diese Wellen gibt, wie jetzt aus Anlass des Konfliktes in Israel, dann finden diese Demonstrationen statt, dann ist offensichtlich in den sozialen Netzwerken die Hölle los und dann fühlen sich alle bemüßigt zu sagen, oh, 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 Antisemitismus dulden wir nicht. Aber was ist eigentlich in der Zwischenzeit?
Ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn es darum geht, dass Leute sagen, naja, die Leute brauchen mehr Bildung und mehr Schule, dann würden sie keine Terroristen oder Extremisten wählen oder so, dass ich das Gefühl habe, das Wissen allein erreicht ja nur so eine kognitive Ebene, aber scheinbar meint ein politischer Wille, sich an einem Etablissement zu wehren oder sich zu verteidigen oder sich zu rächen, ist ja auf einer Gefühlsebene. Das heißt, es ist eine andere identitätspolitische Beschäftigung, als jemanden bloß aufzuklären, was diese Partei oder diese Gruppe da im Prinzip vorhat. Wie kann man denn diese identitätspolitische Sache aufgreifen?
Ich weiß gar nicht, ob das ist sozusagen, es hat einen Link zur Identitätspolitik. Aber ich glaube, das ist jetzt keine einfache Antwort. Aber ich glaube, das Problem sowohl beim Terrorismus als auch bei sozusagen aktiver Menschenfeindlichkeit, ist, dass dieses alles eingebaut ist in eine Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und an der Stelle, wo ich eine Personengruppe angreife, rückt auch diese Personengruppe in den Fokus der öffentlichen Debatte. Und zwar auch dann, wenn sie jetzt sozusagen gut gemeint geschützt wird. Ja, sie wird trotzdem als eine besondere Personengruppe herausgehoben. Man kann es, glaube ich, noch klarer herausarbeiten beim Fall Terror. Weil Terror ist ja, so zynisch sich das anhört, ein Mittel der Kommunikation. Und deshalb ist Terror immer dann erfolgreich, wenn die Videobilder von den Attentätern so oft wie möglich durch die Medien flimmern und so oft wie möglich im Internet angeklickt werden, dann ist ein terroristischer Anschlag erfolgreich aus Sicht der Täter. Weshalb mein Kollege Bruno Frey aus der Schweiz, der Untersuchungen dazu gemacht hat, der sagt zum Beispiel, die einzige Waffe gegen Terror ist, nicht darüber zu sprechen. Fertig. Weil dann sozusagen der eigentliche kommunikative Akt unwirksam wird. Und wir haben umgekehrt bei der politisch-historischen Bildung, bei den besten Absichten, immer gewissermaßen das Problem, dass eine bestimmte Gruppe, in dem Fall die Juden, auch wenn sie sozusagen als unschuldige Opfer definiert werden, trotzdem als Menschen mit irgendeiner Form von ja, spezifischen Geschichte, spezifischem Schicksal und so weiter herausgestellt werden. Das heißt, wenn man weniger darüber reden würde, wäre sozusagen das Ziel, dass das gar keine Personengruppe ist, die in irgendeiner Weise weder positiv noch negativ mehr Aufmerksamkeit verdient als die Einwohner von Wanne-Eickel oder Recklinghausen, das wäre zur Bekämpfung des Antisemitismus weitaus effektiver.
Ich kenne das ja zum Beispiel aus einer Zeit islamistischer Terroranschläge, wo zum Beispiel auch in meiner Community dann oft gefordert wird, die Muslime unter euch oder diejenigen, die in den Verbänden sind, sollen sich jetzt ganz schnell davon distanzieren, damit klar ist, die stehen jetzt nicht hinter so einer Art von Islamismus. Und auch diese Forderung schon, jeder muss sich immer zu allem distanzieren oder wenn so ein Antisemitismus jetzt sehr lautstark irgendwie sich breit macht, ist es ja eigentlich auch eine Art von Besänftigung einer selbst, der Inszenierung einer selbst, dass ich mich loyal auf einmal irgendwo hinstelle. Das heißt, den Personen ist ja damit gar nicht wirklich geholfen oder dem Thema wirklich damit weitergeholfen, sondern es geht darum, mich selbst erstmal brav zu inszenieren, weil ich die richtige Loyalität aufgezeigt habe.
Genau, und wenn ich das nur einflechten darf, aber unter dem Verdacht, dass man als Angehöriger dieser Personengruppe doch bitte gut daran tut, sich davon zu distanzieren. Also sozusagen das ist genau, also das subkutane, das unterschwellige Moment der Definition des anderen spielt genau damit. Und damit schreibt es sich immer weiter fort.
Es ist ja dann im Grunde ja nur was Statisches. Leute, die jetzt gerade auf die Landkarte gucken sollen, wissen, auf welcher Seite ich stehe und mehr ist es nicht. Und damit wird dem Thema überhaupt nicht geholfen. Ich merke aber auch, wenn ich so jetzt an meine eigene Jugend zurückdenke, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn wir, weiß ich nicht, mit Zeitzeugen sprechen oder mit Leuten quasi die Vergangenheit für uns ein bisschen gegenwärtig machen können, dass mich das auf jeden Fall immer emotional angesprochen hat. Und was heutzutage für mich sehr viel selbstverständlicher ist, wenn ich in Berlin auf der Straße jüdisches Leben einfach so miterlebe. Das heißt, das ist eine Art von Nähe, die ich insgesamt zu diesen Themen aufbaue, ohne dass ich bildungspolitisch dahingetrieben worden bin.
Exakt. Und das ist eben auch genau der wichtige Punkt, den haben Sie am Anfang schon gesagt. Die Überbewertung der kognitiven Dimension. Also Vorurteilsstrukturen, Ressentiments, Haltungen gegen andere stecken ganz woanders als im Gehirn. Also es gibt Personen, die, bei denen das auch im Gehirn steckt, die auch eine entsprechende rassistische Propaganda machen und so weiter und so weiter. Aber vielleicht kann man das nochmal an einem anderen Fall deutlicher machen. Da finde ich das so interessant und ich meine das gar nicht bewertend, weil wenn man in einer Kultur aufwächst, dann trägt man diese impliziten Dinge einer Kultur mit. Und ich finde das ja interessant, Armin Laschet hat ja in der Diskussion mit Luisa Neubauer sich dagegen verwahrt, dass Herr Maaßen ein Antisemit sei und dazu gesagt, da ist bei mir definitiv die Grenze erreicht. So, jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, muss Herr Maaßen ein Schild umhängen haben, ich bin ein Antisemit, damit man ihn als Antisemit identifiziert. Aber wo der Punkt interessanter wird, ist seinerzeit, als während der Corona-Pandemie in Münster in der Fleischfabrik die Ausbrüche gewesen sind, wo es plötzlich 700 Infektionen gab, hat eben dieser Ministerpräsident sich so dazu geäußert, dass er gesagt hat, naja, diese Leute kommen ja aus Bulgarien und Rumänien und die haben ja mit den Leuten hier gar nichts zu tun. Und jetzt ist da drin ein habitueller Rassismus. Also erstmal, dass man es für völlig normal hält, dass da Leute sind, die sind nur zum Arbeiten da und haben mit dem Rest der Bevölkerung nichts zu tun, wird ja sozusagen unterstrichen als völlig normal. Und gleichzeitig in Verbindung mit einer infektiösen Krankheit wird dann eine Personengruppe sozusagen so zugeordnet, gesagt, die sind von draußen, die gehören nicht hierher. Und ich bin mir ganz sicher, dass das bei Armin Laschet gar nicht durch die Hirnwindungen gegangen ist, die wir sozusagen für das kognitive Lernen vorgesehen haben, weil da ist er sicherlich authentisch und super und Antirassist und Antisemit und alles, was wir uns wünschen würden. Aber dass automatisch eine solche Reaktion abgerufen wird, das hat was mit sozusagen diesem nicht kognitiven, tiefen, unbewussten Ressentiment zu tun. Und um das geht es eigentlich. Und das hebt man nur auf. Und da haben Sie auch völlig recht, da haben sich die Verhältnisse eben in bestimmten Szenen, aber auch in den Schulen verändert. Das hebt man nur dadurch auf, dass die Praxis eine andere wird.
Ich weiß gar nicht, ob ich diesem Beispiel so unbedingt zustimme. Jens Spahn hat ja jetzt auch nochmal darüber gesprochen, wenn wir jetzt Türkei-Reisende haben und so, dann hat das, was finde ich, schon auch mehr mit Globalisierung zu tun, als mit dem direkten Verdacht, dass weil jemand von außen dazukommt, dass es deswegen mit einer Minderwertigkeit behaftet ist. Aber für mich ist ein Beispiel viel eindeutiger, als es um das Gedenken vom Terroranschlag in Hanau ging, wo ja in dieser Shisha-Bar so viele Leute erschossen worden sind. Und da hatte ich das in so einer Dichte, dass beim Gedenken meine ganze Twitter-Wall eigentlich voll war mit Leuten, die sich da für Toleranz und gegen Terrorismus positioniert haben. Und am nächsten Tag, als es um organisierte Kriminalität ging, die Shisha-Bar wieder quasi der Ort irgendwie von allen Übels ist und der Ort, auf den keiner guckt, ein tabuisierter Ort, wo Menschen zweiter Klasse kriminelle Handlungen vollziehen. Und da hatte ich viel mehr das Gefühl, dass das eigentlich so ein wertvoller kulturpolitischer Raum ist, gerade für Menschen aus anderen Kulturen oder irgendwie mit Migrationshintergrund. Und dass die sich dort irgendwie sammeln und dieser Ort dann als Ort zweiter Klasse abgewertet wird, während ich nur 3 Stunden vorher gesagt habe, heute ist offizieller Gedenktag und deswegen positioniere ich mich. Das fand ich in dieser Dichte so erschlagend,
genau,
ehrlich gesagt.
Genau. Ja. Aber eigentlich muss man sich mal sensibilisieren für diese Beispiele, ja, wo das drinsteckt. Ich sage noch mal ein anderes Beispiel, was scheinbar entlegener ist. Als vor einigen Wochen dieses U-Boot untergegangen ist mit 53 Seeleuten, da wurde in der Tagesschau und in den Heute-Nachrichten gab es eine Meldung, dass mehr als 100 Flüchtlinge mit 2 Ereignissen mit Schlauchbooten im Mittelmeer, mehr als 100 Opfer, die sind ertrunken. Diese Meldung hat 22 Sekunden gedauert und danach kam ein langer Bericht, bebildert und so weiter und so weiter, über diese Leute in diesem U-Boot. So, was merkt man dann, ohne darüber nachzudenken? Wir haben es mit 2 Ereignissen unterschiedlicher Wichtigkeit zu tun, obwohl im einen Fall die Opferzahl viel größer ist, ist das andere sozusagen immer kodiert als, das ist viel schlimmer, das ist viel dramatischer und so, rein durch die Zeit und die Aufmachung. Und in diesen Formen der Unbewussten, auch hier hat ja kein Redakteur sozusagen bewusst etwas gemacht, aber da drin steckt sozusagen das ausgrenzende Moment und die Definition unterschiedlicher Personengruppen. Und da kommt man unheimlich schwer ran.
Wenn wir nochmal über verschiedene Präventionstechniken sprechen, dann gibt es ja, also wie es ja insgesamt auch im Schulwesen ist, dann gibt es die Referendare, die pädagogisch coolere Inhalte sich entwickeln als der alte Overhead-Projektor so ungefähr. Und das gibt es ja inzwischen auch in den sozialen Netzwerken mit diesem Sophie Scholl-Projekt oder mit Anne Frank, die in einer Instagram-Story quasi durch ihr Leben erstmal führt. Wie finden Sie denn diese Projekte?
Also ich finde eigentlich, ich kenne die jetzt natürlich nicht alle im Einzelnen, aber ich finde eigentlich immer Ansätze gut. Es geht ja nicht um spezifische Personengruppen. Das ist erstmal der Fehler an sich. Es geht um soziale Prozesse, wo bestimmte Gruppen andere Gruppen definieren und aufgrund dieser Definition ausgrenzen. Das kann man universalisieren. Und viele, viele Kinder haben Erfahrung von Ausgrenzung. Weil sie zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu schwarz, zu weiß, was auch immer sind, zu arm. So, und wir alle haben das ja auch erlebt. Ja, damit will ich das ja nicht irgendwie zu klein machen. Aber wir könnten natürlich pädagogisch viel, viel besser an diesen erlebten Ausgrenzungserfahrungen, und zwar beidseitig, weil dieselben, die Ausgrenzung erleiden, können ja an einer anderen Stelle, wenn sie Gelegenheit haben, sich selber diskriminierend und ausgrenzend verhalten. Und wenn ich an die Lebenswirklichkeiten und auch an die Medien, die verwendet werden, um auszugrenzen, die Merkmale, wenn ich dort anknüpfen würde, dann hätte ich was viel Zeitnäheres und Verständlicheres als dieses Abstraktum, da ist die Shoah geschehen und das war ein unglaublich böse und das darf nie wieder passieren, weil auch diese historischen Ereignisse, die dann im Massenmord geendet sind, finden ja auf der Ebene sozialer Prozesse im Alltag statt, die sich dynamisieren, die sich radikalisieren. Und da kann man ansetzen, weil da muss ich auch jetzt die Gruppen nicht differenzieren. Da muss ich ja nicht sagen, naja, Ihr habt einen muslimischen Migrationshintergrund. Für euch ist das mit Hitler nochmal irgendwie schwieriger, aber hört trotzdem mal zu. Das sind ja die Realprobleme, die dann kommen und die Mittel, das zu bewältigen. Sondern ich würde gar nicht, um sozusagen den Holocaust verständlich zu machen, muss ich gar nicht über den Holocaust sprechen. Ich glaube, das ist der springende Punkt an der Sache. Ja, also dann braucht es meines Erachtens nach auch einen Paradigmenwechsel. Eben deswegen, jetzt komme ich auf den Anfang zurück, weil wenn man eine Wirkungsforschung machen würde, die es übrigens nicht gibt, dann würde man halt sehen, alle diese Bemühungen, die haben sicherlich irgendwie einen Wert, aber sie führen nicht dazu, dass eben gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sich reduziert. Und das finde ich schon, da muss man einfach mal anders an die Sache rangehen.
Weil dieses einmal im Jahr an etwas denken, also dieses Rituelle, gleichzeitig enttextualisiert vonstatten geht?
Na klar. Also zu sagen, nie wieder, kostet nichts und bedeutet auch nichts. Ja? Aber zu gucken, wo stecken denn auch in unserem Alltag die Ansatzpunkte für nicht nur für Ausgrenzung, sondern auch für sich radikalisierende Ausgrenzung. Wo sind die Potenziale dafür? Wie verlaufen eigentlich Gruppenbildungen? Wie unterscheiden sich Wir-Gruppen von Sie-Gruppen? Welche soziale Dynamik steckt da drin? Das sind ja Dinge, die sind unheimlich interessant. Es gab mal vor ganz vielen Jahren in Stockholm eine Ausstellung genau zu diesem Thema. Und da ging es um Bystander, also die Leute, die scheinbar unbeteiligt sind. Und die haben das wahnsinnig gut inszeniert. Ja, die haben nämlich zum Beispiel ein Modell von einem Konzentrationslager gehabt. Es gab ja viel, viel mehr Konzentrationslager im deutschen Herrschaftsgebiet, als die Namen Auschwitz, Bergen-Belsen und sowas sagen. Und haben einfach gezeigt im Modell, wie viele Häuser gibt es denn da nebenan? Wie ist das integriert in die Nachbarschaften? Welche Häftlingskolonnen gehen um welche Uhr darum? Die haben Beispiele aus den USA gehabt, aus den Südstaaten, wo es um Lynchjustiz, also wo Lynchen eine Praxis gewesen ist, und hatten Postkarten, die damals verschickt worden sind, wo gelynchte Schwarze drauf zu sehen waren. Was heißt das? Das heißt, es war Teil einer sozialen Praxis, die akzeptiert gewesen ist. Es war etwas Sensationelles. Mit solchen Elementen haben die dort gearbeitet und man kriegte sozusagen ein Gefühl, das hat mit den Gruppen konkret gar nichts zu tun, sondern es sind Prozesse, die können unter bestimmten politischen, unter bestimmten situativen Bedingungen, können die entfaltet werden. Und das ist aus meiner Sicht, das muss ein Ergebnis von politisch-historischer Bildung sein, weil man dann was versteht und dann auch versteht, es kommt auf individuelle Verantwortlichkeiten an, da nicht mitzumachen.
Und da wäre es doch jetzt besonders interessant zu wissen, wie das Digitale als neuer Raum und auch neue Grundbedingungen unseres Lebens, wo man sich eben auch radikalisiert, aber eben auch Mobbing-Erfahrung digital und Hate-Speech-Erfahrung und sowas macht, dass man sich dort positioniert und eine Kultur entwickelt, wo man diese Ausgrenzungserfahrung irgendwie aufgreift.
Ja, also aber ich glaube, es muss ganz grundsätzlich darum gehen, dass man mal sozusagen ein Layout macht und vielleicht guckt, was funktioniert eigentlich. Was funktioniert nicht? Was sind jetzt durch neue Direktmedien Verstärkungsmechanismen für das, was als Potenzial sowieso da ist? Also auch das arbeitet ja nie mit was anderem als dem, was ohnehin als Potenzial vorhanden ist. So, und ich glaube, es kommt immer darauf an die unmittelbar erfahrenen Lebenswirklichkeiten anzuknüpfen und nicht irgendwelche Abstrakte aufzubauen, wo man sagen kann, nein, nie wieder, das wollen wir nicht.
Dann ist aber auch klar, dass diese Präventionsmodelle nicht funktionieren, wenn die Betroffenen nicht selbst daran mitarbeiten. Denn was 14-Jährige, 16-Jährige aus unterschiedlichen Kulturen, in Hintergründen, sozialen Konstrukten beizutragen haben mit ihrer Lebenswirklichkeit, wäre ja wichtig im neuen Erarbeiten dieser Präventionsmodelle.
Genau, das geht nur aktiv und da würde Mansour wiederum zustimmen. Dann fängt es auch an, Spaß zu machen. Weil dann wird es nicht etwas Abstraktes, was sozusagen abgehakt wird unter Lernstoff, hatten wir auch in der 11. Klasse oder in der 9., habe ich aber eigentlich das meiste vergessen. 6 Millionen, unglaubliche Zahl, aber das andere habe ich vergessen. Sondern dann wäre es etwas, wo der Bildungsprozess selber eine aktive, gelebte Erfahrung würde. Und das wissen wir ja nun alle, das ist ja sozusagen eine pädagogische Binse, an der Stelle wird etwas wirksam. Ja? Und das wird auch nicht vergessen, wenn es eben mit einer emotionalen Komponente verbunden ist.